Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Ja, heute geht's um Klaus Eidenschink und sein neues Buch, das Verunsicherungsbuch. Und ich habe mir mal meine Kollegin Alina geschnappt und wir haben jeweils ein Kapitel von den 50 tollen Kapiteln in dem Buch uns ausgesucht, um darüber in den Austausch zu kommen. Das Buch ist ja ganz frisch erschienen, hat den Untertitel »Warum das Gute auch schlecht ist für Coaches und andere Mutige«, hat durchaus den Fokus auf den Menschen und somit auch auf Coachings. Und wir haben mal zu zweit versucht, eine Übersetzung der Erkenntnisse und der Metaphern in diesen Kapiteln auf das Thema Organisation beziehungsweise Organisationsentwicklung gewagt. Und da geht es uns natürlich darum, Muster zu erkennen und was lerne ich aus diesen Mustern, wie erzeugen sich diese Muster, wie gehen wir mit diesen Mustern um. So, das war das, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, Aufnahme läuft. Moin Alina.
Moin Frank.
Herzlich willkommen mal wieder, ne, bei einer gemeinsamen Aufzeichnung. Ist schon ein bisschen her, aber ich habe mich tierisch drauf gefreut.
Ja, dito.
So, was haben wir vor? Wir haben beide gerade so dieses neue Buch von Klaus Eidenschink gelesen, das Verunsicherungsbuch. Was ja brillant ist aus meiner Perspektive und ganz viele kurze Kapitel enthält, also da gibt es so einen Untertitel auch, warum das Gute auch schlecht ist für Coaches und andere Mutige. Da ist so meine Interpretation, naja, dass ganz oft Dinge passieren, hier im Fokus Coaching, die aber irgendwie auch eine andere Seite der Medaille mitbringen. So. Und das hat uns so angespornt, da uns vielleicht mal was rauszupicken und zu gucken, wie lässt sich das eigentlich weg vom Coaching hin zur Organisationsentwicklung interpretieren und nutzen. Sehen wir da auch vergleichbare Muster, wie Klaus Eidenschink das beschrieben hat. Das war so der Aufhänger.
Absolut. Dann gucken wir mal, ob wir heute die Rolle der anderen Mutigen einnehmen.
Genau. Wir haben uns beide so ein Kapitelchen mal rausgepickt und uns gegenseitig im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen. Wollen wir mit deinem Thema anfangen?
So, ja. Dann
könntest du ja mal so die Einleitung übernehmen. Wie heißt das Kapitel und worum geht's da?
Ja, es handelt sich um das Kapitel 34, das heißt Grenzen setzen geht nicht. Und du sagtest ja eben auch schon, in diesem Buch geht es auch und insbesondere um den Coaching-Kontext. Das bedeutet, es wird im Endeffekt so ein bisschen ein Szenario geschildert, dass viele Coaches sich im Auftaktgespräch oder bringen sie dann vor, dass sie sich gerne abgrenzen möchten. Und Klaus Eidenschink weist darauf hin, dass es ja eigentlich ganz spannend ist, weil sobald Kinder anfangen zu sprechen und sie Ich sagen können, können sie auch Nein sagen. Das heißt, die Abgrenzung findet eigentlich direkt statt. Die wird nicht gelernt, sondern die wird gefühlt. Und dann ist es aber im Verlauf des Lebens anscheinend so, dass man das verlernt. Und das finde ich hochgradig spannend, weil mir das in Organisationen auch immer wieder auffällt, dass es ganz, ganz, ganz viel Unklarheit gibt. Also ich denke jetzt mal so an den konkreten Organisationskontext, wenn beispielsweise Rollenbeschreibungen nicht klar sind und Menschen in Organisationen häufig überlastet wirken und dann fragt man so nach, wie konnte es denn dazu kommen? Und dann bringen sie häufig vor, ja, ich kann mich einfach nicht so gut abgrenzen. Und das finde ich ganz interessant, weil meine Hypothese bis dato war, dass man sich ja erst abgrenzen kann, wenn es auch gewisse Grenzen gibt. Und meine Beobachtung dazu ist, häufig gibt es diese Grenzen in Organisationen gar nicht. Also fast, als wäre da so eine bewusste oder unbewusste Unklarheit. Und als würde man dann sagen, naja, wir lassen hier mal die Lücke und wir gucken, wer reinspringt. Und das führt zu Problemen. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, lieber Frank.
Aha, okay, ja, spannend. Wir sind ja immer so in dieser Spielebene unterwegs, suchen wir die Ursachen für ein Verhalten, was vielleicht so ein bisschen merkwürdig oder dysfunktional ist, entweder beim Menschen oder sind so die Spielregeln, die Verhältnisse die Ursache, so wie du jetzt eben angefangen hast, guckst du da schon auch auf den Menschen jetzt an der Stelle, ne, oder?
Naja, das war erstmal die Perspektive, die das Buch nahegelegt hat.
Ja, okay.
Und ich finde das eigentlich schön, wenn wir uns beide Sachen angucken, denn Mensch und Organisation sind ja nun mal über die Rolle gekoppelt. Und der Mensch mit seiner Psyche bringt natürlich auch gewisse Dinge mit rein. Und wenn ich jetzt beispielsweise als Mensch schon ein Thema habe, weil beispielsweise das Nein sagen und Abgrenzen bei mir mit Scham, Schuld oder Ohnmacht oder sogar auch Angst assoziiert ist, weil ich vielleicht in meiner Kindheit gelernt habe, immer wenn ich Nein sage, kriege ich von meinem sozialen Umfeld irgendwie einen blöden Spruch gedrückt und dann wird auf einmal die Beziehung unsicher, dann lerne ich das vielleicht zu unterdrücken und die Bedürfnisse der anderen über meine eigenen zu stellen. So. Bedeutet dann ja im Organisationskontext, dass es zwar ein anderer Kontext ist, aber da geht es ja auch immer wieder um Interaktion und Beziehungsgestaltung. Und dann könnte das durchaus auch schwierig sein. Kommt das dann zusammen mit einer Organisation, die vielleicht so ein bisschen schwammiger formalisiert ist und sehr viel Raum für den ganzen Menschen macht, sage ich jetzt mal so, in Anführungszeichen ein ganzer Mensch, dann fällt diese Begrenzung, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger. Also um das Gegenteil mal zu kontrastieren, wenn ich jetzt in einem sehr, sehr, sehr regulierten Kontext arbeite, ist es ja vielleicht einfacher zu sagen, das ist hier nicht mein Job, das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung und ich kann die Stelle oder die Stellenbeschreibung vorschieben, anstatt zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Verstehst du, was da mein Gedanke ist? Und da würde mich halt erstmal interessieren, wie erlebst du das eigentlich in Organisationen und welchen Blick hast du da drauf?
Ja, naja, erstmal aus dieser Historie, die du beschreibst, also so die Sozialisierung der Menschen, da kann ich das super nachvollziehen. Ne? Also wenn ich an meine Historie denke und an meine Mutter, wenn sie zu mir gesagt hat, hier, du musst dein Zimmer aufräumen, hatte ich da eine Wahl, irgendwie Nein zu sagen und mich da irgendwie abzugrenzen. Das probiert man dann irgendwie ein paar Mal. Dann gibt es irgendwie ein Donnerwetter und das sind wahrscheinlich genau die Erfahrungen, die du beschrieben hast, die dann dazu führen, dass ich gemerkt habe, irgendwie so Nein sagen ist irgendwie nicht cool oder so. Ne? Dann reagiert Mama nicht mit Liebe, sondern irgendwie mit Wut oder meckert mich an und naja, das lasse ich lieber in Zukunft. Habe ich natürlich nicht, ne? Aber so in der Theorie wäre das ja ein logischer Schritt. So. Und wenn ich das jetzt so auf den Kontext Organisation versuche zu übersetzen, dann sind das schon so Beobachtungen wie, naja, die Leute, die so massive Überstunden machen, ne? Die halt irgendwie, woher auch immer, vom Chef oder vom Kunden oder so, ne? Kannst du dies nochmal eben übernehmen? Ja, klar. Ne, mach ich halt. Ne? So, nein, gibt es dann nicht so wirklich im Wortschatz. Und das sind dann die Symptome. Ne? Und ich müsste ja eigentlich sagen, nee, das geht jetzt diese Woche nicht oder geht erst in 2 Wochen und so weiter. Aber wer macht das wirklich in aller Konsequenz? Ne? Beobachte ich nicht häufig. Anderes Beispiel wäre mal noch größer gedacht und vielleicht schon so ein bisschen weg vom einzelnen Menschen. So diese massive Überlastung von Organisationen in Bezug zum Beispiel auf Projekte. Ne, wie oft erleben wir so endlos lange Projektlisten, alle Projekte laufen irgendwie gleichzeitig, weil Vorstände, Kunden, ne, das ist auch wieder von oben oder von der Seite, kippen rein. Und auch da passiert in der Regel diese Abgrenzung nicht zu sagen, nee, wir sind ein Kanal voll, ne, wir machen Dinge, bestimmte Dinge erst fertig, dann können wir mit deinem Thema irgendwie anfangen. Dafür hat es dann eine hohe Prio und wir fokussieren uns darauf. diese Mechanismen sind in so vielen Organisationen nicht zu beobachten, ne, dass das so strukturiert wird, sondern immer rein und immer gleichzeitig und immer verzetteln und so weiter. Das sind so die Beobachtungen, die ich dazu habe.
Ja, das finde ich jetzt gerade nochmal super spannend, weil da habe ich am Anfang gar nicht dran gedacht, an dieses Priorisierungsthema. Aber jetzt, wo du es sagst, danke. Und das ist für mich so spannend, weil wenn ich an die Situation denke, in Organisationen, wo dieses Priorisierungsding immer wieder also zu Themen führte, dann war das natürlich häufig mit Konflikt verbunden oder mit einem angenommenen Konflikt, so müsste ich vielleicht eher sagen. Das heißt, die Beobachtung war, dass sich Personen nicht abgegrenzt haben und eben nicht gesagt haben, ihr seid jetzt nicht Prio, ihr seid erst nächste Woche Prio, sondern dass man dann nochmal versucht hat, wir würden sagen auf der Hinterbühne, das dann doch nochmal eben reinzudrücken, was dann ironischerweise natürlich dazu führt, dass alle Beteiligten unzufrieden werden, weil Überlastungssituation da und alles wird langsamer, weil der Fokus ja geteilt ist. Und da frage ich mich dann schon so, wie kommt es zu diesen Phänomenen? Weil alle Betroffenen das ja und Beteiligten das ja eigentlich schon antizipieren, dass wenn sie ihre Priorisierung auflockern, das zu einer größeren Problematik wird. Das ist für mich manchmal so die Frage, mein Persönlichkeitsprof hat früher immer von gegenwärtigem Ich und Zukunfts-Ich gesprochen, dass man dieses gegenwärtige Ich so ein bisschen bevorzugt behandelt, dass man sagt, ich gehe jetzt nicht in den Konflikt und sage, ja, wir können das noch mit eintüten sozusagen, hat dann aber in dem Moment nicht unbedingt auf der Pfanne, dass das Zukunfts-Ich darüber wahrscheinlich sehr sauer sein wird, weil es in der Zukunft halt einen Konflikt provoziert. Also das ist so mein Erklärungsansatz, aber ich weiß nicht, wie du darüber denkst und wenn du da eine weitere Perspektive hast, gerne.
Naja, um das noch zu steigern, so ganz rational betrachtet, ist allen Beteiligten klar, wie die Mechanismen gehen, ja, dass es einen Riesenvorteil hätte, das anders zu strukturieren. Ne? Vielen sind dann auch solche Mechanismen wie Engpasstheorie und so weiter, ne, glasklar, dass ich ausrechnen kann, auch über Kennzahlen, dass es sogar einen Vorteil hat für den Kunden, sage ich jetzt mal, der vielleicht warten muss, der vertröstet wird, der ein Nein akzeptieren muss. Wir starten jetzt nicht, aber in 7 Monaten. Dafür können wir dir sehr genau prognostizieren, wie lange wir dann brauchen, weil dann sind wir voll im Fokus, weil wir uns nicht permanent verzetteln und so weiter. Das ist eigentlich allen klar. Trotzdem werden diese Konflikte nicht ausgetragen. Trotzdem werden diese, ich versuche auch noch mal einen Ansatz, vielleicht diese Rollenerwartungen, die ja vielleicht gar nicht explizit irgendwo stehen, sondern die ich nur so empfinde, ne? Also irgendwie implizit glaube ich, wenn ich jetzt Nein sage, dann hat das irgendwie negative Konsequenzen für mich. Und deswegen kann ich mir nicht erlauben, das zu verzögern oder nicht zu jetzt klarer zu priorisieren oder mich da abzugrenzen und so weiter. Also das ist eine, ich weiß nicht, jetzt müsste die Psychologin wieder ran, so eine unbewusste Angst vor negativen Konsequenzen, die mich davon abhält, diese Klarheit zu haben, diesen Konflikt auszutragen und diese Entscheidung zu treffen.
Ja, und ich glaube, da kommen wir unter anderem schon zum Pudelskern, weil es ist ja eine Sache der Interpretation, wie du gerade gesagt hast. Es wird ja, also eine Abgrenzung wird ja in vielen Organisationskontexten als negative Abgrenzung interpretiert und eben nicht als Klarheitsgewinn. Und das könnte schon so ein Thema sein, womit man anfangen könnte, solche Konflikte zu regulieren, indem man sich stärker auf diese Beobachtungsebene bezieht. Also das ist ja etwas, womit wir sehr, sehr häufig arbeiten, wenn uns Muster in Organisationen auffallen, dass wir sagen, es gibt eine Beobachtungsebene, es gibt eine Bewertungsebene und es gibt eine Erklärungsebene. Und Kommunikation findet sehr häufig auf dieser Bewertungs- oder Erklärungsebene statt. Aber die Beobachtungen, dieses ganz Neutrale, unsere Kollegin Steffi würde sagen, wie so eine Fliege, die ohne Emotionen oben an der Wand sitzt und das Geschehen beobachtet, diese Beobachtung findet nicht statt. Und in dem Moment, wo man das reinbringt und sagt, liebe Leute, die Beobachtung ist, wir haben hier Zielkonflikte in der Priorisierung oder Ressourcenkonflikte oder wie auch immer. Und es ist wiederholt so, dass wenn wir jetzt unsere Priorisierung aufbrechen, es für alle schlechter wird. Wie können wir dann damit umgehen? Wie kann uns da ein pragmatischer Ansatz gelingen? Dann kommt man häufig auf eine ganz andere Ebene, weil diese gesamte Emotion da halt raus ist. Und das ist nicht so, das ist halt nicht so einfach herzustellen. Und noch dazu kommt, dass vielleicht die Organisation, da bin ich jetzt nochmal so stärker bei diesem Rollenthema, anstatt beim Priorisierungsthema, vielleicht ja auch davon profitieren könnte, wenn Strukturen implizit vorherrschen oder sagen wir es mal anders, nicht so explizit gemacht werden. Also wenn ich keine klaren Rollenbeschreibungen rausgebe als Organisation und das alles so ein bisschen diffus ist, dann überlasse ich es ja der Person in der Rolle, wie viel sie reingibt. Und wenn ich sehr identifiziert bin mit meinem Unternehmen, werde ich natürlich auch sehr viel mehr reingeben, was natürlich wieder so diese Gefahr hat, Burnout und Überarbeitung und so weiter. Aber das Unternehmen an sich profitiert dann natürlich von. Also da werden Lücken in dieser Zusammenarbeit aufgetan, Verantwortungslücken, die irgendwie entstehen, weil man es nicht klar geregelt hat. Und das führt dazu, dass gewisse Leute mit einem sehr hohen Verantwortungsgefühl da reinspringen und sagen, ich übernehme das, im Zweifel eben auch zulasten der eigenen, der eigenen Energie.
Jetzt schließe ich mal den Kreis zu Klaus Einsching, weil wenn Dinge nicht geregelt sind und ich hätte jetzt auch direkt den Begriff Verantwortung nochmal dazu gelegt und Leute sozusagen mehr darauf angewiesen sind, Verantwortung zu nehmen aufgrund von der Nichtregelung, hat das gleichzeitig aber auch die Chance, dass diese Klarheit und Abgrenzung entstehen kann. Genau. Also wenn die Verantwortung genommen wird und ne, dieses Bewusstsein genau für diesen Sachverhalt da ist, kann ich auch sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen klarer priorisieren, Dinge nacheinander machen und so weiter. Ne? Auch diese Chance besteht dann ja an der Stelle. Ja. Und nicht immer nur die noch mehr Überlastung und noch mehr Dilemma an der Stelle.
Ja. Also vielleicht, um das dann einmal auch zum Ende zu bringen, zu diesem Kapitel, das ist ja so schön, weil da entsteht ja Unsicherheit in der Organisation, deswegen auch das Verunsicherungsbuch. Und das ist die Frage, wie möchte ich das regulieren? So rein auf der Beobachtungsebene kann das total klug sein, Dinge unsicher zu lassen und zu gucken, wie reagiert das Individuum da drauf, oder sie eben zu regeln. Und das kann natürlich aber auch neue Unsicherheiten irgendwie erbringen. Und deswegen ist das natürlich immer sehr, wir würden sagen, kontextabhängig und einfach zu schauen, welcher Nutzen resultiert oder auch welche Folgen resultieren. Und das ist natürlich irgendwie Aufgabe des Beobachters, das eben auch zu spielen und diesem System zur Verfügung zu stellen.
Ja, und wenn ich dann nochmal zur einzelnen Person springe, sowas wie Selbstführung, also die eigene Klarheit zur Rolle, ne, da zu finden, kann ja auch dazu führen, dass Abgrenzung dann besser passt. Ne? Was sind eigentlich wirklich die Erwartungen an mich, die ich empfinde oder die auch irgendwo stehen oder ausgesprochen sind? Ja. Und was davon möchte ich sozusagen bedienen? Oder ich kann das auch nochmal in einen Aushandlungsprozess geben von denjenigen, ne? Also bin ich Führungskraft, dann die eigenen Mitarbeitenden oder ein Geschäftsführer oder ne? Wer sind die Anspruchsgruppen, die da vielleicht an mir zerren, um da für mich dann auch nochmal diese Klarheit zu bekommen. Und unter Umständen, wir arbeiten da ja auch mit Modellen und mit Tools, um auch sowas wie Kompetenzlücken rauszuarbeiten, ne? Zu gucken, wenn ich da ein Thema habe, wie kriege ich das denn durch Methodik, durch Wissensaufbau, vielleicht sogar durch Coaching natürlich, ne? Wie kriege ich das dann vielleicht besser hin, im Kontext Organisation, da diese Abgrenzung dann besser hinzubekommen. Ne? Also das ist natürlich immer sehr abhängig von Personen, von Kontext und so weiter, was da dann zu empfehlen ist.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung genau dazu, weil du gerade bei der Einzelperson warst, an der Stelle ja auch die Einladung. Also wir sagen immer, Selbstführung fängt auch mit Selbstreflexion an, sich selbst zu reflektieren. Welche Emotion kommt denn da eigentlich in mir hoch, wenn ich merke, ich will mich oder ich bin überlastet? Wenn ich zu der Schlussfolgerung komme, ich habe mich vielleicht in der Vergangenheit nicht gut genug abgegrenzt. Und dann nochmal genau sich zu fragen, ist das eigentlich irgendwie eine Ohnmacht? Ist das eine Angst oder wie auch immer? Also da ist man dann natürlich gut beraten, sich vielleicht in fähige Coaching-Hände zu geben, weil da natürlich dann auch ein gewisses Kontaktangebot besteht und man genau an diesen Emotionen dann arbeiten kann.
Genau, ja, sehr cool. Ja, wollen wir es damit bewenden lassen zu deinem Kapitel?
Sehr gerne, ja.
Okay, dann beschreibe ich mal das Kapitel, was ich mir rausgesucht habe. Das ist Kapitel Nummer 40. Allein schon die Überschrift hat mich ja gecatcht.
Dachte es mir.
Ja, genau, weil die Überschrift lautet über Loch-Rauskrabbel-Probleme. da bin ich direkt schon drüber gestolpert und ich habe das gelesen. Es steht auch in dem Buch, man muss jetzt nicht irgendwie in der Reihenfolge das lesen. Und ich hatte dann so das Inhaltsverzeichnis überflogen und bin direkt über diese Überschrift gestolpert. Und ich habe es dann nicht als allererstes gelesen, aber trotzdem fand ich es spannend. Also Klaus Einsching beschreibt eine Metapher. Es geht um die Beobachtung, dass ein Menschlein mit einer Schaufel ein Loch buddelt, dann die Schaufel beiseite legt, in dieses Loch reinspringt und um Hilfe ruft. Und da das Buch ja so im Kontext für Coachings primär geschrieben ist, eilt der Coach dann zu Hilfe. Und durch Coaching gelingt es dann in dieser Metapher, dieses Menschlein aus dem Loch herauszubekommen. Der Coach ist zufrieden, geht seiner Wege und beobachtet dann noch aus dem Augenwinkel, wie das Menschlein sich wieder seine Schaufel schnappt und das nächste Loch buddelt und wieder in das Loch reinspringt. Das ist so die Metapher, die Klaus Einsching da aufmacht. Und das hat mich sehr angesprochen. Es geht natürlich in dieser Geschichte oder in dem Hintergrund dazu, dass Menschen sich ihre Probleme selber schaffen, also solche Löcher buddeln, damit sie sich um Hilfe bemühen können, gerettet zu werden. Da steckt so ein Stück weit so eine Opferhaltung natürlich auch drin. Und weil das halt sehr nützlich ist, passiert das halt als Muster immer wieder. So. Und das ist, sag ich mal, viel tiefer will ich da jetzt gar nicht in die Beschreibung des Buches und was das halt so auf dieser Ebene dann für Erkenntnisse liefert, sondern ich würde ja gerne mit dir darüber sprechen, beobachten wir sowas auch auf der Ebene Organisation, dass wir solche Muster da identifizieren können und ja, wie gehen wir als Organisationsentwickler damit um? Was macht das mit dir, Alina?
Ja, ich schmunzel. Ich habe das Kapitel selber ja noch nicht gelesen, freue mich jetzt aber sehr drauf und bin gespannt, was mich da erwartet. Ein bisschen hast du es ja jetzt schon geteased. Ich denke im Organisationskontext an Konflikte, die sich immer wieder neu produzieren. Also man kennt das ja, dass es irgendwie so einen Konflikt gibt. Dann werden die Leute ausgetauscht und man denkt sich, der Konflikt ist zu Ende. Und dann geht der Konflikt einfach weiter. Also nicht die Menschen haben einen Konflikt, sondern der Konflikt hat Menschen. Und da kann man sich ja irgendwie fragen, wie geht das, ne? Das ist so die erste Verbindung, die ich gerade in meinem Kopf dazu hatte. Also es wird immer wieder gleich aufgeführt. Und meine Folgefrage dazu wäre, warum ist das funktional für dieses soziale System, dass dann ein gewisser Stillstand mit einhergeht? Also weil ein Konflikt in der Organisation ja erstmal ein kurzer Stillstand oder ein Innehalten bedeutet. Und warum braucht es das? Warum ist das eigentlich gut dann für den Moment?
Ah, okay, in die Richtung bist du jetzt gelaufen. Ich hatte jetzt, als du angefangen hast mit Konflikten, hatte ich so einen typischen Strukturkonflikt, Stellvertreterkonflikt, Rollenkonflikt vor Augen, der ja nicht zwischen den Menschen Emma und Otto entsteht, sondern die Vertreter eines Bereichs, einer Abteilung, eines Teams oder ähnliches. Und da bin ich drauf angesprungen, als du gesagt hast, das erzeugt sich halt auch bei wechselnden, handelnden Personen immer wieder. Mhm. Weil der Konflikt besteht halt eben nicht zwischen den handelnden Menschen, sondern zwischen, was weiß ich, Innendienst und Außendienst oder zwischen Einkauf und Produktion oder was auch immer, mhm, weil es konträre Ziele gibt und so weiter. Und natürlich hat so ein Konflikt dann auch einen Nutzen. Deswegen erzeugt er sich immer wieder. Mhm. Das kann eine verbesserte Qualität zur Folge sein oder ein besonderes Kostenbewusstsein, dadurch, dass das dann immer wieder ausgehandelt werden muss. Das nervt die handelnden Personen, aber aus Sicht der Organisation stiftet es halt genau diesen Nutzen. Ne? Das ist so das, worauf du hinaus wolltest.
Genau, absolut. Ja, das war so meine Absprungbasis. Ja.
Ja, sehr cool. Ja, also es gibt natürlich noch mehr Facetten. Also es gibt aus meiner Sicht so diese Facette, dass zum Beispiel ich mir bestimmte Probleme nicht näher angucken muss, wenn ich sozusagen dieses Problem immer wieder neu erzeuge und so über eine gewisse Oberflächlichkeit zur Seite wische. Mhm. So, ne? Das heißt, ne, Organisationen, die halt sehr häufig, keine Ahnung, neue Tools, vermeintliche Lösungen halt irgendwie einsetzen oder, keine Ahnung, regelmäßig ihre Aufbauorganisation verändern oder. Da könnte man, glaube ich, viele, viele Beispiele nennen, ne, wo Organisationen immer wieder gut drin sind, so mit Lösungen auf die eigene Organisation zu feuern, aber gar nicht so dahinter kommen, die Probleme so richtig zu verstehen und ernst zu nehmen, ne? Sondern eher so Symptombekämpfung und ne, dann muss ich da nicht tiefer einsteigen, aber dann kann ich wieder so meine Muster da an der Stelle bedienen. Das war so das, was bei mir da im Kopf passiert ist.
Ja, es ist lustig, weil in dem Moment, wo du es geschildert hast, habe ich so gedacht, und ich glaube, wir Berater sind teilweise ein Teil des Problems. Also man könnte auch sagen, manche Unternehmen leiden ja auch so ein bisschen unter so einer Beratertollwut. Also man holt sich immer wieder neue Berater rein. Häufig mit der Erwartungshaltung, der Berater soll bitte die Lösung produzieren. Und das verschärft dann genau dieses Thema, was du gerade beschrieben hast. Also, dass, weil diese Erwartungshaltung besteht, dass Lösungen geliefert werden, dass schnell der Schmerz weg soll, der Berater mit Lösungen um die Ecke kommt, weil er einen guten Job machen will und die Organisation dann nachher enttäuscht ist und sagt, ich brauche den neuen Berater. Und das ist ja an der Stelle, finde ich, so spannend, weil man sich natürlich jetzt auch überlegen kann, wie ist das Beraterbild Land auf und Land ab, also mal sehr, sehr selbstkritisch und inwiefern auch die Berater oder inwiefern man sich das auch als Berater so zu Herzen nehmen sollte, ob man sich an irgendwelchen Lösungen festhalten will oder ob man vielleicht wirksamer ist, wenn man gute Fragen stellt und das Problem einfach, wir würden sagen, scharf stellt, ne?
Ja, genau. Und wenn der erste Berater weg ist, dann kommt ja erstmal wieder das Buddeln des neuen Loches, ne? Dann wird ja das Problem erstmal wieder erzeugt, damit ich dann wieder nach einem neuen Berater rufen kann. Also ein Beispiel vielleicht noch, ne? Es gibt ja so Unternehmen, die sehr häufig ihre Strategie ändern, ne? Die in so einem Zickzackkurs. Jetzt könnte man ja vermuten, die sind besonders agil, weil sie immer auf irgendwie Umwelteinflüsse und Dynamik und Marktüberraschungen reagieren und deswegen da ihre Strategie anpassen. Man könnte das aber auch vor dem Hintergrund dieser Metapher betrachten. Dann würde ich sowas denken, dass sie vielleicht eher eine Dynamik, eine Selbstdynamik vorspielen, weil der eigentliche Zweck der Organisation gar nicht klar ist. Also das eigentliche Problem, was sie haben, ist, finde heraus, was ist der Zweck deiner Organisation. Da sie das aber nicht tun, wechseln sie oberflächlich sozusagen immer zwischen verschiedenen Strategien hinterher und täuschen so eine Dynamik, eine Agilität irgendwie vor. Also das passt für mich auch in diese Metapher mit rein.
Ja, und weißt du, wenn wir da bei deinem Beispiel bleiben, dann schlägt das die Brücke zum Kapitel mit den Grenzen, weil was tut beispielsweise eine Strategie? Sie grenzt ja ab und schließt ja aus. Und das ist natürlich dann, wenn ich das nicht habe, dann habe ich so permanent dieses Thema Defokussierung. Dann könnte ich die Grundannahme formulieren, der Kunde ist die stärkste Führungskraft. Also wir sagen ja immer, lasst den, ne, orientiert euch an den Kundenbedürfnissen und so weiter. Aber das hat natürlich alles Grenzen. Also wenn ich meine Ausrichtung derartig flexibel gestalte, dann leidet natürlich auch eine Fokussierung und dann komme ich sehr schnell wieder in gewisse Probleme, die mich dann als Organisation auch überlasten. Beispielsweise Überlast der Leute, weil alles ist ja gleichzeitig wichtig und ich kann mich ja gar nicht abgrenzen, weil ich ja gar keine Klarheit habe, wohin es eigentlich gehen soll.
Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, erinnert mich das auch ein bisschen an uns selber. Ja.
Drauf gekommen.
So, naja, ja. So vor, ja, ja, vor Jahren, wie lange, ja, ist das jetzt her? 4 Jahre, glaube ich.
Bis zum Wendepunkt Offside, ja.
Ja, genau. Ja. Ne, wo wir vorher tatsächlich auch diese Zickzack in der Strategie hatten. Mhm. Wir waren eher so ein Bauchladen mit, wir haben gedacht, ne, wir müssen alles am Beratermarkt irgendwie bedienen. So. Und dann war aber so der Moment, wo wir wirklich dieses Problem erkannt haben, dass so der Zweck eigentlich von Kurswechsel uns selber gar nicht so klar war. Und ne, haben das mal zum Thema gemacht und uns da auch Zeit dafür genommen. Und seit dieser Zeit haben wir diesen klaren Schwerpunkt Organisationsentwicklung flankiert mit so ein bisschen natürlich Trainings, Seminare, auch der Blick auf einen Mensch, also nicht nur System, ne, weil diese Dualität für uns natürlich wichtig ist. Und das hat für uns diese notwendige Klarheit natürlich gebracht, ne? Also auch mal Nein zu möglichen eigenen Produkten zu sagen an der Stelle. Das ist faszinierend. Da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, sondern jetzt so in der Herleitung oder in diesem Austausch über diese Metapher, da kam mir dieser Gedanke gerade. Ja. Naja, es ist ja immer am schwersten, solche Dinge auf sich selber anzuwenden. Ne?
Total.
Von außen ist es immer viel, viel einfacher.
Der blinde Fleck hat da auch, glaube ich, eine große Funktionalität an der Stelle.
Definitiv, ja.
Total.
Ja, was meinst du? Ich finde, wir haben ein gutes Gefühl entwickelt, was in diesen Kapiteln und was in dieser Übersetzung in die Organisationswelt da so drin ist. Was meinst du? Leseempfehlung zu dem Buch? Also du hast ja gesagt, du bist noch nicht ganz durch, ne? Ich habe es ja gelesen schon.
Bin ich ganz unsicher. Nein, also ich find's wirklich richtig, richtig, richtig klasse. Ich habe es auch schon mehrfach empfohlen und das ist einfach mal so erfrischend zu lesen, weil es so eine andere Perspektive ist. Weil wenn ich jetzt über das Gefühl Unsicherheit nachdenke, dann ist es ja so Land auf, Land ab, so kommt mir das jedenfalls vor, häufig so eine negativ konnotierte Emotion. Und das ist eigentlich schade, weil jede Emotion hat ja eine Funktion und eine potenzielle Dysfunktion. Und ich glaube, dass dieses Buch einen Weg bereitet dafür, dass Unsicherheit einfach ganz normal ist, weil wir ja überhaupt nicht in der absolut sicheren Welt leben. Und dadurch, dass ich viel mit Firmen zusammenarbeite, die ja sehr nach Perfektion streben oder sehr auf Sicherheit gepolt sind, weil es einfach auch aus dem Selbstverständnis heraus vielleicht generiert wurde und auch über lange Zeit sehr sinnvoll war, beschäftigt mich dieses Thema gerade einfach total. Und deswegen kam das Buch zur rechten Zeit.
Ja. Total. Und ergänzen vielleicht noch so den Blick auf die Fülle an Paradoxien, die in Organisationen zu beobachten sind. Ne? Das erzeugt ja auch so eine Ohnmacht und so eine Unsicherheit. Und die kriege ich ja nicht weg. Aber ich kann den Umgang mit diesem Oszillieren zwischen zwei Dingen, die beide sinnvoll erscheinen. Ich brauche gleichzeitig irgendwie Stabilität und Flexibilität und so weiter. Da müssen wir jetzt gar nicht tiefer rein. Haben wir auch, ich glaube, da hatte ich mit Arne eine Episode, die können wir noch verlinken in den Shownotes. Das ist halt auch total das, was bei mir im Kopf angesprungen ist. Also immer diese zwei Seiten der Medaille zu sehen. Problem und die Probleme, die sich aus einer Lösung dann wieder ergeben. Oder dieses Oszillieren zwischen zwei Polen und so weiter. Ne? Das drückt ja diese Unsicherheit dann immer aus.
Ich glaube, bevor wir die Episode abschließen, was ich noch schön finden würde, ist, wenn wir vielleicht nochmal so einen Hinweis geben, was denn stattdessen? Also wenn wir jetzt beispielsweise über Loch-Rauskrabbel-Probleme sprechen, was kann der Hörer, die Hörerin oder der potenzielle Leser des Buches vielleicht auch mitnehmen, was vielleicht für den Alltag taugt. Also einmal natürlich, glaube ich, dieses, man hat das auf der Pfanne, dass man nicht sofort mit Lösungen auf ein Problem schießt und man einfach gut daran tut, Probleme scharf zu stellen und versuchen, ihnen so auf die Schliche zu kommen. Aber was hängt da noch dran? Also vielleicht kannst du da auch noch ergänzen.
Ja, also dieses sich dieser eigenen Muster bewusst zu werden. Ne? Das ist natürlich keine einfache Aufgabe, erst recht nicht, wenn man in einem System irgendwie schafft. Ne? Das ist für uns Organisationsentwickler oftmals leichter, das von außen zu beobachten und solche Muster zu benennen. Aber das ist natürlich ein kluger erster Schritt. Ne? Und wenn ich weiß, dass es ein Muster ist, kann ich ja die Frage stellen, ne? Warum erzeugen wir das immer? Was liegt vielleicht darunter? Was verdecken wir dadurch? Ne? Und dann Problem scharf stellen, genau wie du sagst, und dann komme ich zu ganz anderen Lösungen als Loch buddeln und reinspringen.
Und vielleicht noch ein Hinweis, denn in Organisationen schlagen ja auch häufig so gruppendynamische Effekte irgendwie zu Buche, so dieses beispielsweise soziale Konformität. Wenn einer Ja sagt, sagen alle Ja, weil man eben nicht aus- und abgegrenzt werden will, sondern man möchte ja mit dazugehören. Und vielleicht dahingehend auch mal die Wachsamkeit trainieren, wenn sehr schnell auf Lösungen geguckt wird und die ganze Gruppe sagt ja, 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 das einfach mal als Beobachtung reinzugeben. Also weg wieder von der Bewertung zu sagen, ich beobachte gerade, dass wir sehr schnell bei der Lösung sind. Passt die denn zum Problem? Oder haben wir das Problem eigentlich richtig verstanden? Und ich weiß, dass das unbequem ist, gerade wenn das in der Gruppendynamik nicht geübt ist. Deswegen manchmal dann super hilfreich, nochmal zu sagen, ich nehme gerade mal bewusst eine andere Perspektive ein, das so mitzumoderieren. Das kann häufig schon ein Game Changer in solchen Runden sein.
Total. Und ne, wenn ich so die Absolventen unserer Ausbildungsformate höre, ne, auch Jahre später, sind solche Formulierungen, die wir in dieser Ausbildung nutzen. Ne, also wenn das jetzt die Lösung ist, also dieses Scrum oder diese Veränderung oder so, was ist denn eigentlich das Problem? Ne, das haben alle auf dem Kasten auch Jahre später und so weiter. Ne, und das ist halt total essentiell, das Problem erstmal zu verstehen und nicht voreilig mit Lösungen um die Ecke zu kommen. Ne?
Ja. So, jetzt bin ich zufrieden.
Jetzt bist du zufrieden. Jetzt haben wir einen guten Abschluss gefunden. Jo, dann ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Total.
Und genau, wenn ihr Hörer, Hörerinnen vielleicht andere Kapitel gelesen habt und hypen wollt, dann ja, kommentiert gerne unseren Hinweis zu der Episode bei LinkedIn. Und wir gucken mal, ob wir einen Austausch hinbekommen zu anderen Kapiteln und gleichen mal ab, wie wir darauf gucken und so weiter. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, wenn ihr eine Frage oder anderweitig einen Kontakt von uns sucht, ne, dann nutzt gern eine von unseren E-Mail-Adressen, zum Beispiel podcast@kurswechsel.de, und dann melden wir uns gerne bei euch. Vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.